Willkommen zu dieser 258. Ausgabe von Europe Calling. Ganz besonders begrüßen darf ich heute unsere vier spannenden Gäste, die ihr schon seht, und die über 1100 angemeldeten Menschen aus ganz Europa. Besonderen Dank auch an Daniel Freund und sein Team, mit denen wir das heute auf die Beine gestellt haben. Und wir sprechen heute ja über Ungarn mit Gästen aus Ungarn und darüber hinaus. Und warum machen wir das? Weil in 3 Wochen, ein bisschen mehr als 3 Wochen, am 12. April Ungarn ein neues Parlament wählt und aktuell liegt die Fidesz-Partei des aktuellen Ministerpräsidenten Viktor Orban in den Umfragen hinten. Damit könnte auch Orban nach insgesamt 20 Jahren dieses Amt verlieren. Und wir wollen heute verstehen, wie der Wahlkampf läuft, wie die Lage im Land ist, sowohl im Wahlkampf auch darüber hinaus und welche Szenarios jetzt denkbar sind und natürlich, welches Ergebnis für Europa bedeuten würde. Bevor es losgeht, kurz ein paar Hausmitteilungen. Wir werden heute einen Mix aus Deutsch und Englisch sprechen. Solltet ihr dabei Unterstützung brauchen, haben wir zwei wunderbare Dolmetscherinnen. Unter dem kleinen Globus in der Kontrollleiste könnt ihr die Sprache dann auswählen. Just repeating this in English. So we will speak a mix of German and English today. Should you need help with that, you can choose interpretation, the interpretation function and a little globe in the control panel. Wieder zurück auf Deutsch. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Dazu nutzen wir heute Slido. Den Link dazu bekommt ihr gleich im Chat. Stellt dort gerne eure Fragen und bewertet die Fragen der anderen. Nur so können wir bei über 1100 Anmeldungen sind es jetzt die Fragen stellen, die euch interessieren. Und ganz wichtig, bitte schreibt euren Namen dazu. Ist einfach viel schöner, als wenn ich dauernd anonyme Userin sagen muss. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Und das war es auch schon mit den Hausmitteilungen und wir legen los. Und der erste ist der Co-Host des heutigen Abends und Daniel Freund, Europaabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen und der Grünen EFA-Fraktion im Europaparlament, Antikorruptionsexperte bevor er 2019 ins Parlament gekommen ist, war selber bei Transparency International und ist heute, wenn man deutsche Grüne und Viktor Orban googelt, ist da Daniel Freund immer ganz oben mit dabei. Deswegen freue ich mich sehr, Daniel, dass wir das heute wieder zusammen gemacht haben und du hast das Wort.
Ja, ganz vielen Dank, Max, für die Orga. Und ja, in knapp 3 Wochen findet in Ungarn die wahrscheinlich wichtigste Wahl nicht nur für Ungarn, sondern für die gesamte Europäische Union dieses Jahr statt. Orbán, wie du gesagt hast, ist jetzt seit 16 Jahren da an der Macht, hat Ungarn in ein illiberales Land, in einen Mafiastaat umgebaut, mit erheblichen Folgen natürlich für die Menschen, die dort leben, aber mit Folgen auch für uns alle anderen Europäer. Denn niemand blockiert in der Europäischen Union so viel. Niemand benutzt das Veto so oft wie Viktor Orban. Wir haben es gerade Ende letzter Woche beim EU-Gipfel gesehen. Die Unterstützung für die Ukraine wird zum, ich weiß gar nicht mehr wievielten Mal aktuell wieder per Veto blockiert. Und damit ist diese Wahl einfach ja für uns alle wahnsinnig bedeutend. Ich war gerade in der letzten Woche nochmal vor Ort. Es gab letzten Sonntag große Kundgebungen, quasi den Wahlkampfhöhepunkt in Budapest, sowohl von Orban als auch seinem Kontrahenten. Und ja, zum ersten Mal in 16 Jahren liegt Viktor Orban in den Umfragen hinten und könnte diese Wahl verlieren gegen Peter Magyar, jemanden, der eigentlich viele Jahre zum engsten Kreis der Fidesz-Größen gehört hat, also im System Viktor Orban quasi aufgewachsen ist und dann vor knapp 2 Jahren ausgestiegen ist, gesagt hat, er will jetzt dieses korrupte System bekämpfen und dann eine Gegenbewegung gegründet hat. Genau, das ist die Wahl, in dem dieser Kontext stattfindet. Und ich will eine Erfahrung von diesem letzten Wochenende mit euch teilen, die, finde ich, diese Gegensätze, die man in Ungarn aktuell sieht, sehr, sehr deutlich machen. Ich war in einem kleinen Dorf, das heißt Felsüt. Das ist der Ort, in dem Viktor Orban aufgewachsen ist. Und dort kann man sehr deutlich sehen, wie dieses System von Viktor Orban funktioniert. Denn dort gibt es nicht nur eine Reihe teilweise sehr abstruser EU-Projekte, die dort gefördert wurden, sondern Orban kauft dort ein altes Habsburg-Anwesen nach dem anderen auf und baut es um in riesige Luxusschlösser, Golfanlagen und so weiter, die seinem Vater oder anderen Familienmitgliedern gehören. Also ein unfassbarer Reichtum, die ja, Orbans Familie und auch seine engsten Verbündeten dort anhäufen. Man kann davon ausgehen, dass von den 80 Milliarden EU-Geldern, die seit Orbáns Machtübernahme 2010 ins Land geflossen sind, schätzt TI, dass ein Viertel davon geklaut wurde. Also 20 Milliarden Euro, die in diesem korrupten System verschwunden sind. Und naja, neben diesen Luxusschlössern sieht man dann, wenn man ein bisschen rausfährt aus Budapest, ne, aus dieser wunderschönen Stadt. Ich war in einem kleinen Ort namens Monor. Dort gibt es eine 600 Kopf starke Roma-Gemeinde. Und dort habe ich mit die strukturschwächsten, die ärmlichsten Bedingungen gesehen, die man wahrscheinlich in der gesamten EU finden kann. Menschen, die kein fließend Wasser im Haus haben, wo die Straßen nicht befestigt sind. Also genau eigentlich die Situation, die mit EU-Geldern verbessert werden sollen. Ne? Dafür sind ja die Strukturfonds der Europäischen Union eigentlich genau da, um solchen Menschen ein besseres Leben, bessere Infrastruktur und so weiter zu ermöglichen. Aber bei diesen Menschen kommt das Geld nicht an, sondern es wird zweckentfremdet, geklaut und für den ja, Abbau von Demokratie und Rechtsstaat in Ungarn missbraucht. Und das ist also der Kontext, in dem das stattfindet. Und ja, ich freue mich darauf, dass wir darüber heute Abend in vielen Details und sehr ausführlich mit Menschen diskutieren, die sich damit sehr, sehr gut auskennen.
Wunderbar. Vielen Dank, lieber Daniel, für dieses Scene-Setting oder genau, die Bühne aufzubauen, die wir jetzt sind. Und wir hören dann jetzt hintereinander von Marta Pataví, Judith Zeissler und Daniel Hegedüs mit dem Blick aus Ungarn, in Ungarn, mit Ungarn. Und den Abschluss macht dann in unserem kleinen Reigen Anton Hofreiter mit dem Blick aus Deutschland nach Ungarn und der Rolle Deutschlands auch in Europa bei diesem Thema. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass ich jetzt Marta Pataví anmoderieren darf. Sie ist Co-Vorsitzende der Menschenrechts- und Rechtsstaats-NGO, die ist Hungarian Helsinki Committee, also im ungarischen Helsinki Committee, ist da schon sehr, sehr lange und ist, wenn man Menschen sucht, die einem erklären können, wie Viktor Orban den Rechtsstaat abgebaut hat und angreift, ist sie eine der absoluten Expertinnen. Deswegen freuen wir uns total, Martha, dass du heute wieder dabei bist. Du warst schon mal dabei und du hast das Wort. Let's go.
Ja, vielen herzlichen Dank und guten Abend. Ich freue mich auch wirklich sehr, wieder dabei zu sein. Und für uns als Ungarinnen und Ungarn ist das natürlich etwas, was wir sehr hautnah jetzt spüren. Aber es ist durchaus möglich, dass auch die Europäerinnen und Europäer das ziemlich direkt spüren werden, was in wenigen Tagen in Ungarn womöglich passiert. Daniel, Sie haben gesprochen davon, wie der politische Führer Ungarns sich persönlich bereichert und wie auch Steuergelder, öffentliche Gelder letztlich genutzt worden sind, um einen ganz kleinen Kreis zu bereichern. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie ist das möglich? Wenn Ungarn doch ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, wo wir Institutionen haben, wo wir Bürgerinnen und Bürger haben, wo wir auch politische Strukturen und eine Gesellschaft vorfinden, die an sich imstande sein sollte, einen Schutz zu bieten vor dieser Art von Privatisierung von staatlichen Geldern. Und nur wenige Wochen vor den Wahlen müssen wir uns dann natürlich auch fragen, wie das aussehen wird, wenn es tatsächlich zu einem Regimewechsel kommen würde. Und davon bin ich noch gar nicht so überzeugt, wie weit das überhaupt umgekehrt werden kann. Das ist natürlich die allerwichtigste Frage für uns letztlich. Und das hat womöglich dann auch Auswirkungen auf uns alle. Wenn wir uns jetzt nochmal daran erinnern, wie das in den vergangenen 16 Jahren alles vollzogen worden ist, dann müssen wir sagen, das war nicht eine Politik, nicht ein Skandal, eine Geschichte und ein Zwischenfall, sondern das war ein quasi durchgezogener Systemwechsel, der übergeordnet war, der tatsächlich die Demokratie angegriffen hat und auch die Rechtsstaatlichkeit. Und das war eine vorsätzliche Abschaffung der Rechtsstaatlichkeit durch eine ganz raffinierte Kombination von technischen Maßnahmen, meist gesetzgeberischen Maßnahmen und durch viele, die hier Steigbügelfunktionen auch wahrgenommen haben. Herr Orban hat das wirklich auch im Konzert mit anderen getan und hat damit die Gewaltenteilung ausgehebelt. Normalerweise hat man in einer Demokratie die verschiedenen Gremien, die sich gegenseitig kontrollieren, und niemand kann Willkür walten lassen, Macht an sich reißen und dabei so intransparent vorgehen. Aber die Exekutive hat quasi in Ungarn die totale Macht übernommen und beherrscht auch die Justiz und alle anderen Bereiche. Und die Kontrollen sind damit immer weiter zurückgedrängt worden. Selbst die Kultur, die Kunst, die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft sind zurückgedrängt worden und sind sogar zur Zielscheibe geworden. Und die Europäische Union hat eine sehr lange Zeit gebraucht, um überhaupt zu reagieren auf diese Erosion der Demokratie in Ungarn. Und nachdem dieses ganze Instrumentarium entwickelt worden war, ist es dann auch konstant angewandt worden. Und immer wieder ist die Frage gestellt worden, ob das überhaupt gerechtfertigt ist, ob das demokratisch wäre, ob das rechtmäßig sein kann. Das sind alles aber Fragen, die sich dann nach dem 12. April nochmal mit großem Druck stellen werden. Es sind sozusagen Regeln geschaffen worden, die allein aus der Hand Einzelner entstanden sind und die ziemlich willkürlich erlassen worden sind. Und so sind die staatlichen Institutionen immer weiter auch umgestaltet worden. Selbst die Zivilgesellschaft, die Öffentlichkeit ist ja stark angegriffen worden. Und sie alle bilden eigentlich die demokratische Struktur eines Landes. Und insgesamt ist ein kohärentes System geschaffen worden, wo es zu einer Stigmatisierung kommt. Dissidenten, Journalistinnen werden angegriffen. Und auch die kleinen Graswurzelorganisationen, die betroffen sind, zum Beispiel über die Umweltverschmutzung, die Verschmutzung durch Industriebetriebe, da sind ja auch erst in den letzten Tagen tatsächlich wieder Fälle bekannt geworden, Komplizenschaft mit russischen Akteuren zum Beispiel, die sind dann zur Zielscheibe geworden. Und in den ersten paar Jahren waren das eigentlich nur so Verleumdungskampagnen. Und das Ganze fand eher so im abstrakten Raum statt. Aber dann haben wir erleben müssen, wie tatsächlich Gesetze verabschiedet worden sind, um einzelne Gruppen zu isolieren, anzugreifen, wie zum Beispiel die Organisation der Zivilgesellschaft, die die bürgerlichen Rechte verteidigen wollen, oder auch Mitglieder unserer ungarischen Gesellschaft, die einer Minderheit angehören. Migrantinnen und Migranten, dann die Roma zum Beispiel, die LGBTQ-Gemeinschaft, aber auch Ärzte, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die Beschwerde geführt haben über die Arbeitsbedingungen. Und andere, die auch beklagt haben, dass sie überhaupt gar keine guten öffentlichen Dienste mehr anbieten können. Und alle diese Institutionen sind quasi untergraben worden. Und man kann sich natürlich auch stets an die Justiz wenden, aber wir haben auch im Bereich der Justiz über verschiedene Maßnahmen erleben müssen, dass zumindest ganz massiver Druck ausgeübt worden ist und Wir stellen fest, dass mittlerweile gewisse Richter bei den höchsten Gerichten sehr wohl darum bemüht sind, ihre Integrität zu wahren und auch dem Recht den Vorzug zu geben. Und sie wollen nach europäischen Standards Recht sprechen. Aber das sind eben einige wenige. Und wir sind natürlich auch erfreut darüber, dass es hier noch eine gewisse Integrität gibt und womöglich auch den Willen, tatsächlich gegen den Machtmissbrauch vorzugehen. Aber es gibt eben Bereiche, die auch außerhalb der Gesetzgebung Anlass zu großer Besorgnis geben. Denn die Gesetzeslage an sich ist ziemlich geschwächt worden, weil so viele außerordentliche Rechtsvorschriften genutzt werden. Die Regierung kann per Dekret jederzeit eine Gefahrensituation erklären, und in dieser Situation befinden wir uns eigentlich seit der Pandemie. Damit hat die Regierung stets das Gesetz aushebeln können und konnte dann in sehr undurchsichtiger Art und Weise Erlasse ergehen lassen. Und das ist schon auch ein relativ planvolles Vorgehen, und das verwendet worden ist, um den Wirtschaftsakteuren sozusagen stets Genüge zu tun, aber das hat auch zu großen Ungleichgewichten geführt. Was das allerdings mit der ungarischen Gesellschaft gemacht hat, muss man natürlich auch betrachten. Es ist viel Enttäuschung spürbar. Die Menschen sind desillusioniert mit dem, was Demokratie leisten kann. Insbesondere spüren sie auch, dass der öffentliche Sektor ihnen keine vernünftigen Dienste mehr bietet. Aber die Leistung, die Ergebnisse, das Vorankommen hängt heutzutage eben von den Beziehungen ab und nicht etwa von den eigenen Leistungen. Und deswegen ist es allen mittlerweile sehr bewusst, dass es eine politische Clique ist, eine Elite, die sich die wirtschaftlichen Interessen auch zu eigen gemacht hat und entsprechende Entscheidungen fällt. Und Menschen handeln jetzt so im Sinne des vorauseilenden Gehorsams. Sie überlegen sich, was sie zu erwarten haben, und versuchen, auf möglichst wenig Widerstand zu stoßen mit ihrem eigenen Verhalten. Und dennoch ist es so, dass es eine Zivilgesellschaft gibt, die in gewissen Bereichen durchaus gewachsen ist. Es gibt auch immer noch unabhängige Medien, die noch große Korruptionsskandale aufdecken. Daniel Freund hat davon schon gesprochen. Dann gibt es Künstlerinnen und Künstler und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die immer noch das tun, was sie eigentlich tun sollten. Das ist eine gewisse Struktur der Resilienz, die durchaus noch besteht. Und da können sicherlich auch andere Europäerinnen und Europäer sich inspirieren lassen. Also es ist durchaus ein Zurückdrängen möglich, insbesondere natürlich auch, wenn im europäischen Kontext hier geholfen wird. Und interessant ist natürlich auch die Unterstützung durch den EU-Haushalt. Und da wird es interessant sein zu prüfen, wie dieser Haushalt dann auch die Zivilgesellschaft künftig unterstützen kann und die Rechtsstaatlichkeit oder die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit. Also es ist sozusagen eine Strukturelle Transformation. Es ist die Frage, wie diese Macht ausgehebelt werden kann oder wie sie sich weiter verfestigt. Und das wird sich am 12. April letztlich entscheiden. Ob die Bürgerinnen und Bürger haben jetzt das Sagen und es ist letztlich in deren Verantwortung jetzt angesiedelt. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war sehr, sehr interessant und auch sehr klar. Und Sie haben auch einen wunderbaren Übergang zu Judith Zeisler jetzt geschaffen. Sie ist die Leiterin von der staatlichen Politik bei Transparency International in Transparency International Ungarn und die decken natürlich auch die Intransparenz auf und die Korruptionsfälle. Wir hören Judith. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Danke für die Organisation in dieser Diskussion und ich werde versuchen, auch auf die Fragen zu antworten. Was ich wirklich ausgesprochen interessant finde, ist dieser Widerspruch in Ungarn. Da werden EU-Mittel missbraucht. Martha und Daniel haben es beide gesagt. Und die Botschaft richtet sich aber dennoch auch gegen die EU ganz stark und ganz offenkundig. Und man sollte sich da vielleicht dann auch mal die spezifische Natur der Korruption in Ungarn anschauen. Das ist sozusagen ein staatliches Kapern, was da im Gange ist. Und damit werden die Institutionen systematisch gestört, abgebaut, minimiert und letztlich dienen dann alle Maßnahmen nicht mehr der allgemeinen Daseinsvorsorge oder dem öffentlichen Interesse, sondern nur noch Partikularinteressen. Und das ist eine sehr, sehr stark von oben gesteuerte Korruption, die auch den fairen Wettbewerb zerstört. Und man muss schon sagen, seit 2004 hat Ungarn ja immer auch den Zugang zu europäischen Finanzmitteln genossen. Ungarn hat nie so viel beigetragen zur Europäischen Union, wie es an Geldern empfangen hat. Insgesamt hat das Land über 67 Milliarden Euro transferiert bekommen aus dem EU-Haushalt. Und das jährliche BSP-Wachstum wäre viel, viel geringer ausgefallen, wenn nicht diese EU-Mittel regelmäßig geflossen wären, die sozusagen die Triebfeder der Wirtschaft und Entwicklung in Ungarn gewesen sind. Und dadurch ist auch eine Abhängigkeit entstanden. Und das hat wiederum direkte politische Auswirkungen gehabt und hat letztlich dazu geführt, dass systematisch diese Mittel abgeleitet, abgezogen worden sind und damit dann auch Vermögenswerte umverteilt worden sind an politisch genehme Kräfte und Personen. Es gibt ein Beispiel, was ich vielleicht einfach mal bringen kann, da an dem man dann erkennen kann, wie das tatsächlich funktioniert. Das ist ein Beispiel, das in Ungarn eigentlich sehr bekannt ist. In Ostungarn gab es ein Bauwerk in einer kleinen Ortschaft mit 20.000 Bürgerinnen und Bürgern. Und der Fidesz-Bürgermeister hatte dann auch Mittel für diesen Bau aus der EU bekommen. Und da ist also ein kleiner Park dann auch gebaut worden. Und das durch einen Wald. Aber im Anschluss hat dann der Bürgermeister sämtliche Bäume fällen lassen und hat das Holz für teures Geld verkauft. Und seitdem steht da dieser Holzpfad, der mit Mitteln von der EU finanziert worden ist. Und natürlich hat es dann auch Untersuchungen gegeben, aber es hat nie einen Schuldigen gegeben, der je dafür angeklagt worden wäre, obwohl das vor Jahren alles passiert ist. Und das ist durchaus kein Einzelfall. Es gibt Investigativjournalistinnen und Journalisten, die ähnliche Bauten auch entdeckt haben, wie zum Beispiel Fahrradwege, die mit EU-Mitteln ausgebaut worden sind. Und oft sind dann diese Wege auch nie fertiggestellt worden, waren von minderwertiger Qualität und sind aber für hohe Beträge abgerechnet worden. Und wenn also nun tatsächlich dieser erste Holzpfad, Wanderpfad, der da gebaut worden ist, das bekannteste Beispiel in Ungarn ist, gibt es viele andere, die ähnlich gelagert sind und ein bisschen abstrakter sich zeigen. Und der Weg, über den man natürlich eigentlich gehen muss, wenn man Bauwerke plant, wäre ja eine öffentliche Ausschreibung. Aber solche Ausschreibungen gibt es häufig gar nicht in Ungarn, sondern es gibt ganz einfach nur Ausschreibungen, für die es nur einen einzigen Bewerber gibt. Und das hat System. Und das ist auch angeprangert worden durch die Konditionalität, die ab 2022, 2023 eingeführt worden ist für den Bezug von EU-Mitteln. Und das ist dann leicht zurückgegangen, aber dennoch gibt es keinen fairen Wettbewerb in Ungarn, denn die Zahl der Teilnehmer an solchen Ausschreibungen kann auch künstlich einfach höher angegeben werden. Und es ist häufig so, dass eben dann doch eine willkürliche Auswahl getroffen wurde. TI hat ein Monitoring geschaltet und die drei größten Wirtschaftsakteure haben das Gros sämtlicher öffentlichen Aufträge von 2021 bis 2023 auch erhalten. Und dann gibt es sogenannte Rahmenvereinbarungen, über die man dann auch mehrere Sektoren kontrollieren kann, IT, Reinigungsdienste, staatliche Kommunikationsdienste zum Beispiel, wo einzelne Wirtschaftsakteure 70% aller öffentlichen Ausschreibungen zugeschlagen bekommen. Auch in der Abfallwirtschaft gab es im Wesentlichen Konzessionen und diese Konzessionen wurden über 35 Jahre erteilt. Und in solchen Fällen ist es so, dass Transparency International Ungarn das ebenfalls zur Anzeige gebracht hat und es sind Vertragsverletzungsermittlungen eingeleitet worden von der Europäischen Kommission, aber die sind nicht abgeschlossen. Dann gibt es das Abziehen von öffentlichen Mitteln für die politische Elite über die sogenannten Investmentfirmen. Und das ist sehr intransparent, wie das funktioniert. Der ungarische Staat hat über 3,5 Milliarden Euro öffentliche Gelder in diese privaten Investmentfonds umgeleitet. Und das Gros dieser Fonds wurden verwaltet von Firmen, die von Kriminellen verwaltet worden, wie zum Beispiel auch dem Schwiegersohn des Premierministers. Über 16 Jahre hat sich dieses System verfestigt und so konnten dann auch die Angehörigen dieser politischen Elite aus kleinen Verhältnissen große Vermögen anhäufen. Auch im Bereich der Kinderbetreuung gibt es jemanden, dessen Vermögen sich verzweihundertfacht hat in der Zeit, seitdem Orbán die Kinderbetreuungsaufträge an ihn abgegeben hat. Und Daniel hat schon gesagt, der Premierminister hat mittlerweile in sein Eigentum auch ein ungarisches Versailles-Schloss gebracht, wie es bei uns genannt wird. Und ja, er freut sich dort der prunkvollen Einrichtung. Auch sein Schwiegersohn hat sein Vermögen verdoppelt auf fast 460 Millionen Euro nach einer Betrugsprüfung. Wurde dann festgestellt, dass 46 Millionen unterschlagen wurden. Das war der bekannte Elias-Fall. Aber auch hier ist nichts zur Anklage im Land gebracht worden. Das hat einfach keine Konsequenzen in Ungarn. Und die Regierung hat also die wichtigsten Kontroll- und Aufsichtsgremien auch unter ihre eigene Macht gebracht und Aufsicht. Und es ist wichtig, hier darauf hinzuweisen, dass Ungarn auch der Europäischen Staatsanwaltschaft nie beigetreten ist und im Jahr 2022 hat dann die Europäische Union die Konditionalität für den Zugang von Ungarn zu EU-Mitteln eingeführt. Und dieses Konditionalitätssystem wurde erstmals in der Geschichte der EU auf Ungarn angewandt und es sind dann 19 Milliarden Euro eingefroren worden an Kohäsionsfondsmitteln und an regionalen Entwicklungsfondsmitteln für Ungarn, solange nicht diese Bedingungen erfüllt wären. Und nun ist es allerdings so, dass tatsächlich auch die Verpflichtungen nicht umgesetzt werden. Es tut mir leid, ich kann mir vorstellen, dass Sie das wirklich noch unendlich fortsetzen können. Und ich möchte an dieser Stelle Sie doch bitten, langsam zum Abschluss zu kommen. Ja, natürlich. Ich muss sagen, dass tatsächlich die Wahlen vielleicht einen Ausweg bieten und dass das Kapern der Regierung all dieser staatlichen Institutionen damit zu Ende gehen kann. Aber natürlich wird es ein langer Weg sein, dass auch die Unabhängigkeit dieser ganzen Institutionen wiederhergestellt wird. Das wird eine komplexe Aufgabe sein. Selbst wenn das politische Regime sich ändert, muss man sagen, dass die institutionelle Erosion sich nicht über Nacht erledigen lässt.
Ja, wie gesagt, wenn das nicht so schlimm wäre, Ja, das Geld, das da verloren gegangen ist, ne, dieser Walkway, dieser Baumwipfelpfad, das wäre ja eigentlich lustig, ne, aber im Grunde ist das eine ganz fürchterliche Verschwendung von Geldern und Vertrauen. Also Judith und Martha haben das ganz ausführlich dargelegt, was hier das Problem ist, und hatten das auch sehr, sehr gut beschrieben. So, could I continue?
Er ist jetzt ganz neu, noch gar nicht so lange stellvertretender Direktor am Institut für Europäische Politik, IEP, und wird uns jetzt die Frage beantworten, wer denn bei diesen Wahlen eigentlich überall antritt und wie die Umfragen gerade aussehen, wie das Wahlsystem funktioniert, und vielleicht ein bisschen auch helfen bei der Antwort zu verstehen, was da jetzt gerade alles passiert. Lieber Daniel, du hast das Wort.
Danke dir, Max, und das alles in 6 Minuten. Wenn ich das gut verstehe, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist wirklich eine Ehre, in so einem hochkarätigen Panel sprechen zu dürfen. Und wie Max eben gesagt hat, ich habe die Aufgaben bekommen, erstens auf Deutsch zu sprechen und zweitens dann in meiner Präsentation ein bisschen die Protagonisten vorzustellen und darüber zu sprechen, was für Herausforderungen bezüglich der Integrität der Wahlen zu erwarten sind. Und ich werde es probieren, so kurz wie möglich zu halten. Und um das zu schaffen, möchte ich eigentlich eine kleine Präsentation teilen. Läuft das? Könnt ihr das sehen?
Jetzt noch groß machen und dann passt's.
Ja, es ist groß.
Nee, unten noch. Jetzt ist groß. Perfekt, läuft.
Super. Okay, läuft.
Ja.
Ich würde damit anfangen, dass eigentlich in den letzten 2 Jahren haben wir eine ganz fundamentale Umstrukturierung der Parteilandschaft in Ungarn erlebt. Also statt der früheren Mehrparteisystem, wo gegenüber Fidesz eine zersplitterte Opposition stand, in den letzten 2 Jahren hat eigentlich nach ihrer Gründung Anfang 2024 die Oppositionspartei Respekt und Freiheit, was, wie eben schon ihr das erwähnt hat, von dem ehemaligen Fidesz-Politiker Peter Modjor gegründet worden ist. Fast alle Wählerinnen und Wähler der übrigen Oppositionsparteien absorbiert, auch ein großer Teil der früheren Fidesz-Wählerinnen und Wähler und unentschiedene Wähler für sich gewonnen und hat praktisch das politische Wettbewerb zu einem Wettbewerb zwischen zwei großen Parteien und das Parteisystem zu einem Zwei-Parteisystem umgewandelt. Es hat nur eine einzige kleine Partei, die wirklich auch mit allen deutschen Maßen rechtsextreme, unsere Heimat, Mihasang-Partei, eine kleine Chance in das Parlament zu schaffen. Es kann auch eine ziemlich große Rolle dadurch in der künftigen, möglicherweise auch Koalitionsverhandlungen zwischen Fidesz und unserer Heimat spielen. Aber die Kampagne findet zwischen zwei Parteien statt. Und selbstverständlich, die Frage ergibt sich, wie konnte Peter Modjor eigentlich diese politische Innovation schaffen? Wie konnte er innerhalb von 2 Jahren eigentlich die ganze ungarische Oppositionslandschaft ausschalten und das Parteisystem in ein Zwei-Parteisystem umwandeln? Und was er geschafft hat, und ich glaube, das resoniert eigentlich an die Punkte, was Daniel, Marti und Judith schon erwähnt haben, er konnte effektiv die Frage der strategischen Korruption und auch moralischer Korruption in dem Orbán-Regime effektiv mit den alltäglichen Wahrnehmungen und Erfahrungen der ungarischen Bürgerinnen und Bürger, mit den schlechten Wirtschaftsleistungen, mit den sinkenden Qualität öffentlichen Dienstleistungen und generell mit den sinkenden Lebensqualität zu verbinden. Und das ist wirklich eine politische Innovation. Vor 2024 existierte ein Faustregel für ungarische politische Analystinnen. Und das war, dass, Entschuldigung, aber keine ungarische Wählerinnen und Wähler sind in der Frage Korruption interessiert. Und in dem Thema Korruption kann man keine Wahlen gewinnen. Und was wir hier sehen, ist wirklich eine politische Innovation. Und das widerspiegelt sich heute in der Kampagne. zwischen einer eher zukunftsorientierter, auf innenpolitischen Themen fokussierender und auf bürgernahe Themen fokussierender Kampagne seitens Respekt und Freiheit, ungarische Abkürzung ist TISA, und einer absolut auf Bedrohungswahrnehmungen fokussierender, mit Angst und externe Feindbilder operierender Kampagne der Regierungspartei Fidesz. Und klar müssen wir erwähnen, dass seit 2014 hat Fidesz alle ihre Kampagnen auf externe Feindbilder der aufgebaut. Aber jetzt ist eigentlich dieser Kontrast zwischen die politische Kommunikation der zwei großen Parteien und eigentlich die Hauptmessages von ihrer Kampagne sehr, sehr fundamental. Was hat das eigentlich mit der Frage der Integrität der Wahlen zu tun? Also eins ist klar, der letzte freie und faire Wahlen hat Ungarn vor 16 Jahren in 2010 gehabt. Seit 2014 waren alle Wahlen seitens der OSZE, das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, und ihrer Office for Democratic Institutions and Human Rights als frei, aber nicht fair eingestuft. Sie können, ich werde es nicht auflisten, damit wir ein bisschen Zeit sparen, was für institutionalisierte und systemische Vorteile Fidesz vor allem in Bezug auf ihre Dominanz der Mediensystem, Kampagnenregeln, ihre ein wirklich institutionalisierte Vorteile bezüglich Kampagnenregeln und öffentlicher Kommunikation genossen hat. Und letztendlich, es hat dazu geführt, und das ist eigentlich nur die früheste Erwähnung, wir wiederfinden es in allen späteren Wahlbeobachtungsberichten 2018, 22 von der OSZE, dass es existiert eigentlich eine absolute Überlappung und Verschmelzung von Staat und Partei in Ungarn. Und das betrifft eigentlich auch die staatlichen Ressourcen, was Fidesz für ihre eigene politische Zwecke benutzen kann. Nichtsdestotrotz, was wir eigentlich in den Meinungsforschungsergebnissen sehen, dass zwar haben diese systemischen Vorteile für Fidesz bisher immer auch einen Vorteil in den Stimmenanteil und in der politischen Unterstützung der Wählerinnen und Wählern bedeutet, heute sieht es ganz unterschiedlich aus. Und einerseits, was wir sehen, dass die Unterstützung der Oppositionspartei TISA in großer Teil die Medienüberlegenheit und die Kampagnenüberlegenheit von Fidesz neutralisieren konnte, effektiv mit einer erfolgreichen politischen Kommunikation, dass TISA erfolgreich über solche Themen spricht, oder die mit den Wählerinnen und Wählern wirklich resonieren. Und zweitens, was wir auch sehen, und das kann entscheidend sein aus dem Sichtpunkt der Mandatenergebnisse, dass die vorherige systemische Vorteile, die Fidesz genossen hat durch das Wahlsystem, dass es eine First Past the Post, also relative Mehrheitswahlrecht, als Prinzip hat, durch die Gewinnerkompensation. In dem Punkt, wo TISA das relativ größte Partei ist, diese systemische Charakteristiken bieten Vorteile eigentlich für die heutige Oppositionspartei. Und dementsprechend, die Wahl ist absolut offen. Und wenn wir die Meinungsforschungszahlen glauben dürfen, dann die Oppositionspartei hat eine ganz eindeutige Chance, diese Wahlen mit einer stabilen Regierungsmehrheit in den Mandaten zu gewinnen, wenn, und das ist eine große wenn die Wahlen weiterhin frei bleiben werden. Also das ist das erste Mal seit 2010, denn die große Frage ist nicht, ob die Wahlen fair ablaufen werden. Sie werden definitiv nicht fair sein, aber das kann eine Oppositions- oder mögliche Oppositionsgewinn nicht mehr verhindern. Die wirkliche Frage ist, ob die Wahlen frei ausfallen werden oder Premierminister Orbán bereit ist, autoritäre Maßnahmen zu ergreifen, um in der Regierungsmacht bleiben zu können. Und das ist meine vorletzte Dia, und ich werde sehr schnell sein. Ich möchte nur ein bisschen demonstrieren, was für autoritäre Instrumentenkasten für Premierminister Orbán zur Verfügung steht und was für eskalatorische Dynamiken wir vielleicht in den nächsten 3 Wochen erleben könnten. Also erstens, es wurde weitestgehend darüber geschrieben, auch in den internationalen Medien, dass seit Ende Januar stationiert eine hochrangige Delegation der russischen Militärsicherheitsdienst GRU in Budapest, ein Stab, der traditionell auch bei den rumänischen Präsidentschaftswahlen und den moldauischen Parlamentswahlen letztes Jahr mit sozialen Medienmanipulation und Intervention beauftragt war. Hier möchte ich eigentlich nur die Unterschiede unterzeichnen. Das ist eine eingeladene Intervention. Also während in Rumänien und Moldau die Manipulation, die externe Wahlmanipulation gegen einen Widerstand der staatlichen Institutionen stattgefunden hat, so einen Widerstand können wir nur in viel, viel schwächeren Form in Ungarn zu erwarten, nämlich die Institution, die in einem souveränen Staat solcher Einmischung verhindern sollten, stehen in Ungarn unter die politische Kontrolle des Regimes oder der Regierungspartei, die von dieser Einmischung profitiert. Wir können es nicht ausschließen, und in gewisser Weise die Wahlen in 2018 mit ihrer relativ hohen Unregelmäßigkeiten haben schon, sagen wir so, eine Blaupause dafür geliefert. Wir können nicht ausschließen, dass Unregelmäßigkeiten am Wahltag sowohl die Integrität als auch die Ergebnisse der Wahlen beeinflussen können. Wir können nicht ausschließen, dass wir in den nächsten 3 Wochen False-Flag-Operationen und Provokationen sehen werden. Ich möchte hier nur auf die Berichterstattung des Washington Post zurückweisen, dass westliche Sicherheitsdiensten die Informationen erhalten haben, dass russische Dienste gegen oder russische Dienste eine geplante False Flag Attentat gegenüber Premierminister Orbán vorbereiten könnten, um die ganze Dynamiken des Wahlkampagnes zu kippen. Wir können nicht ausschließen, besonders weil die letzten 2, 3 Wochen des ungarischen Kampagnens dadurch dominiert war, eine weitere Eskalation mit der Ukraine. Die Regierungskommunikation und Kampagne fokussiert fast ausschließlich, was für externe Bedrohung das aktuelle ukrainische Administration für die Energiesicherheit, aber auch für die Souveränität Ungarns bedeutet. Wir haben vor 1,5 Wochen gesehen, dass Maßnahmen hybride Kriegsführung ihren Weg auch in die ungarische Kampagne gefunden haben, wenn ungarische Spezialkräfte eigentlich ukrainischer Geldtransit durch Ungarn in Geisel genommen haben und haben probiert, die ganze Narrative so zu instrumentalisieren, dass diese auch Gelder zu der Unterstützung von TISA sein konnten. Und ich glaube, letztendlich können wir leider auch nicht ausschließen, dass die Nichtanerkennung der Wahlergebnisse seitens Premierminister Orbán auch auf dem Tisch steht, durch die Behauptung von potenzieller Wahlmanipulation von europäischen Institutionen und von Ukraine und der Opposition. Und das ist eigentlich eine Narrative, was regierungsnahe Politikerinnen und Politiker seit Wochen pflegen. Ich behaupte nicht, dass die Eskalation so ablaufen wird und wir alle Maßnahmen auch sehen werden. Aber ich behaupte, dass dies sind wirklich plausible Szenarien in den aktuellen Kontext des ungarischen Wahlkampagne, worauf europäische und internationale Partner Ungarn vorbereitet sein sollen. Und wenn als Abschluss ich wirklich schamlose Selbstmarketing auch erlauben darf, dann bei der Institut für Europäische Politik haben wir letzten Freitag eigentlich eine Szenarioanalyse zu den ungarischen Wahlen veröffentlicht. Die deutsche Version kommt auch in den nächsten Tagen hoffentlich. Und wenn Sie auch interessiert sind, was für wirklich politische Szenarien mit großer Auswirkung für die Europäische Union in diese Wahlen gegenüber uns kommen können, dann ich empfehle, das auf unserer Webseite zu checken. Aber ich stoppe hier. Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit und ich freue mich auf die Fragen und den Austausch. Danke.
Ja, danke dir vielmals. Und schamlose Selbstbewerbung ist hier extrem erwünscht. Deswegen habe ich den Link auch nochmal direkt in den Chat gepackt. Ganz hervorragend. Vielen Dank. Schicken wir euch sowieso alle Links unserer Gäste durch. Dann könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Vielen Dank, Daniel. Das war auch wieder sehr, sehr klar und auch wirklich sehr erschreckend. Also eingeladene Intervention des russischen Militärgeheimdienstes, das muss man sich mal, also kann man eigentlich gar nicht sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich krass. Und da passt es auch sehr gut, dass als jetzt hier unsere als letztes Wort, bevor wir in die Q&A gehen, Anton Hofreiter, Bundestagsabgeordneter der Grünen, bei uns ist. Denn Toni ist Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union im Bundestag und er war auch sehr, sehr früh eine laute Stimme für die Unterstützung der Ukraine, wo das noch relativ wenige sehr laut waren. Und deswegen passt das sehr gut zu dem, was Daniel hier gesagt hat. Und danke auch an dich, Toni, und dein Team für die Unterstützung des Webinars. Ihr habt auch sehr viel mitgeholfen. Und das ist großartig, dass du da bist. Und wir freuen uns jetzt auf deinen Input.
Ja, vielen Dank für die Organisation, vielen Dank für auch die schon sehr spannenden und zum Teil erschreckenden Beiträge, die wir vorher gehört haben. Die Frage an mich war ja, was sollte die Bundesregierung tun angesichts der Lage? Und ich glaube, angesichts der Lage müsste die Bundesregierung insbesondere in drei Bereichen was tun. Sie müsste sich besser vorbereiten und absprechen mit den europäischen Verbündeten, wie geht man nach dem 12. April nach der Wahl damit um, je nachdem, welches Szenario eintritt, dann sollte die Bundesregierung eigentlich schon lange viel stärker Druck machen, dass die Rechtsstaatsinstrumente angewendet werden und weiter geschärft werden. Und dann sollte die Bundesregierung bessere Pläne haben. Wie geht man eigentlich damit um, dass Orbán längst seine Position innerhalb der Europäischen Union nicht mehr als Mitglied der Europäischen Union nutzt, sondern de facto als Agent Putins, manchmal auch als Agent Chinas, um der Europäischen Union zu schaden. Also letztendlich ist die Geschäftsgrundlage weggefallen und in meinen Augen längst Artikel 2. In allen drei Bereichen hat diese Bundesregierung, aber auch die Bundesregierung in der Vergangenheit, und da schließe ich ausdrücklich die ein, wo wir selbst beteiligt waren, nicht ausreichend geliefert. Außer natürlich muss man sagen, beim 12. April, da hatte die letzte Bundesregierung noch wenig zu tun. Was sollte für den 12. April die Bundesregierung machen? Es kann ja alles sehr, sehr schnell gehen. Wenn zum Beispiel das autoritäre Szenario eintritt, was Herr Hegedűs gerade vorgestellt hat, ist durchaus denkbar, dass noch am Wahlabend sich Orbán zum Sieger erklärt, dass der Eindruck, dass die Opposition gewonnen ist, ist nur durch Wahlfälschung zustande gekommen. Er hat in Wirklichkeit die Wahlen gewonnen und Trump und Putin sofort gratulieren und sagen, ja wunderbar, Orbán hat wieder die Wahlen gewonnen. Wer etwas anderes behauptet, ist auf Seiten der undemokratischen Wahlfälscher aus der Ukraine, aus der EU oder wo auch immer. Dann müssen die großen europäischen Regierungen sofort sprachfähig sein. In seinem Fall müssen sie dann gemeinsam erklären oder sehr zeitlich beieinander in ähnlicher Wortwahl, dass wir diese Regierung nicht anerkennen. Dass Herr Costa diese Regierung dann nicht mehr einlädt zu dem Europäischen Rat. Dass man auch ganz praktisch präpariert ist, dass wenn sie dann in Brüssel erscheinen, dass die das Ratsgebäude nicht betreten dürfen. Und so etwas kann man nicht innerhalb von Minuten oder ein, zwei Stunden dann absprechen, sowas muss vorbereitet werden und auch andere Szenarien müssen vorbereitet sein. Das ist Aufgabe der Kommission, aber auch Aufgabe der großen Mitgliedstaaten. Da sehe ich, dass viel zu wenig passiert. Wir haben auch heute eine Antwort zurückgekommen auf eine schriftliche Anfrage, was macht eigentlich die Bundesregierung? Da steht mehr oder weniger drin, übersetzt, sie macht de facto nichts. Dann bei Rule of Law, also bei der Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit. Daniel Freund hat ja vorher schon erwähnt, von den 80 Milliarden, die Ungarn von der Europäischen Union bekommen hat, gibt es Abschätzungen, dass bis zu 25% veruntreut worden sind. Und selbst die, die nicht formal veruntreut worden sind, wie zum Beispiel sowas wie ein Baumwipfelpfad ohne Wald, also ich meine, selbst das Geld, das dafür ausgegeben worden ist, ist de facto veruntreut. Und wenn man sich vorstellt, welchen Anteil Deutschland an den Geldern, die die Europäische Union verausgibt, einzahlt, kann man im Grunde ganz grob sagen, wenn man es hart ausdrücken will, Orbán hat 5 Milliarden Euro deutsches Steuergeld gestohlen. Und die Bundesregierung ist nie aufgefallen, dass sie bei den Rechtsstaatsinstrumenten gepusht hat, dass sie dafür gesorgt hat, dass die scharf gestellt werden, dass man genau weiß, was mit diesem Geld passiert. Warum eigentlich nicht? Es geht das nicht nur um europäisches Steuergeld, es geht nicht nur um ungarisches Steuergeld, sondern es geht in dem Fall auch schlichtweg um deutsches Steuergeld. Das soll überhaupt nicht national klingen, aber wenn sich eine Bundesregierung noch nicht einmal dafür verantwortlich fühlt, stellt sich halt du hast die Frage. Und dann, wenn man an die Blockade insgesamt denkt, also Orbán, das Orbán-Regime ist schon längst nicht mehr auf europäischer Seite. Denn es geht ja nicht nur darum, dass sie den längst vereinbarten 90 Milliarden Kredit für die Ukraine, der nicht nur für die Ukraine, sondern für unsere Sicherheit wichtig ist, blockieren. Es geht nicht nur um die Blockade des 20. Sanktionspakets, sondern es ist, was niemand überraschen darf, jetzt auch öffentlich geworden, dass der ungarische Außenminister, das ungarische Minister, vielleicht auch Orbán selbst, regelmäßig vertrauliche Gespräche direkt nach Moskau durchkabeln. Zum Teil während die Räte stattfinden. Und so etwas zu dulden, das ist die Duldung von im Grunde Verrat, die Duldung von Hochverrat. Und auch da ist die Bundesregierung gefragt, deutlich schärfer und klarer vorzugehen. Und jetzt stellt sich immer die Frage, wie macht man so etwas? Wie spricht man eine vernünftige Sprache der Macht, die Merz ja immer ankündigt? Niemand hindert die Bundesregierung daran, das Europaparlament, das auch dank Daniel Freund sehr klare Positionen zur Rechtsstaatlichkeit hat, das deutlich zu unterstützen. Niemand hindert die Bundesregierung, das Artikel-7-Verfahren stärker voranzutreiben. Niemand hindert die Bundesregierung daran, dafür zu sorgen, dass bestimmte Debatten deutlich gemacht werden im Rat. Im Rat hast du immer den Eindruck, dass die Bundesregierung so agiert wie so in 50er Jahre Diplomatie. Ja, man ist halt nett zueinander, nicht? Es sind ja alles Regierungschefs. Das hier, die Europäische Union, ist mehr als wie nur ein Treffen von Staaten, die geografisch nah beieinander liegen. Es gibt einen Vertrag, es gibt Bedingungen, auf die man sich geeinigt hat. Und wenn ein Land die unter Orbán 80 Milliarden Euro Unterstützung nimmt, wenn das Mitglied ist, dann muss man sich halt auch an die Verpflichtungen halten, die man eingegangen ist, und an die Regeln halten. Und zum Beispiel, dass man nicht einem feindlichen Land sofort alle Gespräche durchsticht, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. All das ist nicht gegeben. Und deswegen habe ich da die Erwartung an die Bundesregierung, dass sie das klar auf den Tisch legt und dann mit anderen proeuropäischen und demokratischen Ländern dafür sorgt, dass das abgestellt wird. Und wenn halt dann Herr Orbán oder sein Außenminister nicht mehr eingeladen werden, weil sie konstant Hochverrat begehen, dann werden sie halt nicht mehr eingeladen. Das ist dann am Ende nicht die Schuld der Europäischen Union, sondern es ist die Schuld vom Außenminister, der alle relevanten Informationen an Lavrov durchgestochen hat, nach allem, was man inzwischen weiß. Und sowas muss sich niemand, muss sich keine Gemeinschaft bieten lassen. Das ist durchaus möglich, aber davon muss man die Dinge halt im ersten Schritt klar ansprechen, schon das fehlt, und im zweiten Schritt dann auch durchsetzen. Vielen Dank.
Ja, danke dir vielmals. Wir habt so im
Jetzt gehe ich doch auch ins Englische für die Fragen und Antworten, damit wir uns alle verstehen. Und wir haben ganz, ganz viele Fragen gestellt bekommen. Wir haben noch genau eine halbe Stunde Zeit. Das ist ganz wunderbar und ich werde mal versuchen, die Fragen auch zu bündeln. Manche Dinge beziehen sich auch auf Dinge, die schon gesagt worden sind, aber wir beginnen mit den am meisten gelikten Fragen. Und das sollte man auf Slide nach Matthias Berg hat die topgelikte Frage gestellt. Und zwar fragt er, gibt es Initiativen und wenn ja, sind sie erfolgreich, Ungarn auszuschließen aus der EU und strafrechtlich die Orbán-Familie zu belangen und die Gelder für die EU wieder zurückzufordern? Da haben wir ja schon gehört von der Konditionalität, dass Gelder womöglich zurückerstattet werden müssten, dass man die Orbán-Familie auch juristisch belangt. Ich werde einfach mal die Frage in die Runde geben und werde euch allen die Gelegenheit bieten, darauf zu antworten. Einfach mal sehen, wie erfolgreich man sich das vorstellt. Und dann kann man natürlich auch einfach hier die Hand heben, wer in den anderen Fragen dann das Gefühl hat, dass er gerne antworten möchte. Wir werden das einfach mal hier sehr flexibel handhaben. Also gibt es Initiativen, die und sind sie erfolgreich, Ungarn auszuschließen aus der EU, die Orbán-Familie juristisch zu belangen und die Gelder für die EU wieder zurückzuholen? Daniel Freund.
Ich mache trotzdem mal auf Deutsch weiter. Also zur ersten Frage, Ungarn aus der EU rauszuschmeißen. Das ist eine Debatte, die immer mal wieder aufkommt. Mark Rutte zum Beispiel hat das vorgeschlagen. Auch bei uns in der Partei gibt es den einen oder anderen, der das schon mal vorgeschlagen hat. Ich halte das für den falschen Weg. Ich habe das nie gesagt und ich würde mich stark dagegen einsetzen. Eine Mehrheit der Menschen, die in Ungarn wohnen, haben Orbán nicht gewählt. Und die sozusagen mit zu bestrafen dafür, was ein korrupter Regierungschef tut, das halte ich für den falschen Weg. Man würde ihnen dadurch ja nicht nur sozusagen, ne, dass Ungarn Mitglied ist, nehmen, sondern sie verlieren ganz konkret auch ihre Rechte als Staatsbürger der Europäischen Union. Sie dürfen dann nicht mehr einfach in jedes andere EU-Land ziehen und dort ihr Glück suchen. Sie verlieren enorme Freiheitsrechte. Und das halte ich einfach für unfair und nicht gerechtfertigt, sondern mein Weg ist immer, allen Druck, den wir haben, auf die ungarische Regierung machen, dass sie aufhört, die Verträge zu brechen, EU-Recht nicht zu respektieren, unser Geld zu klauen. Da können wir viel tun, aber wir sollten nicht die sozusagen unschuldigen Ungarinnen und Ungarn bestrafen. Was nun die Nachverfolgung des gestohlenen Geldes angeht, da hoffen wir natürlich, dass wenn es einen Regierungswechsel gibt, dass sich was tut. Magyar hat versprochen, dass er der Europäischen Staatsanwaltschaft beitritt. Damit gäbe es dann, ne, hoffentlich schnell eine wirklich unabhängige Staatsanwaltschaft, die ermitteln kann in all diesen Fällen, all das, was bisher nicht passiert hat, dann hoffentlich auf den Weg zu bringen. Ob das am Ende dazu führt, dass auch Orbán selber oder zumindest seine Geldverwalter hinter Gittern gehen, ich hoffe sehr. Aber ich würde davon ausgehen, dass es gerade bei Orbán selbst am Ende nicht klappt. Also ich habe da einfach die Befürchtung, ne, dass wenn sich das irgendwie anbahnt, wenn es wirklich zu unabhängigen Institutionen kommen sollte, dann wird Orbán wohl im Flieger nach Moskau sitzen und dem Ganzen entfliehen. Aber es wäre ja schon mal gut, wir kämen an Teil des Geldes ran, wir kämen an die Strukturen ran. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was man da angehen muss.
Dankeschön. Gibt es weitere Reaktionen vom Panel? Sonst rufen wir gleich die nächste Frage auf. Das ist eine weitere Frage, die von Sabine kommt und bezieht sich auf das, was Toni auch gesagt hat und Daniel gesagt haben. Der ungarische Außenminister, der sozusagen direkt Bericht erstattet beim russischen Außenminister und Informationen weitergibt. Sind da Maßnahmen ergriffen worden, wird jetzt hier gefragt. Ist das eigentlich ein Spionagefall oder ist es tatsächlich Hochverrat? Wenn ich das jetzt richtig verstehe, geht es tatsächlich ja auch um die Frage, wie nimmt denn eigentlich die ungarische Bevölkerung das wahr? Toni hat sich gleich gemeldet und möchte antworten, aber vielleicht können Marta oder Daniel auch darauf antworten, wie wird das eigentlich in Ungarn gesehen und beurteilt? Also zunächst einmal Toni und dann Marta und Daniel.
Ja, vielen Dank. Also von meiner Seite erstmal, ich kann natürlich nur den ersten Teil beantworten. Das ist erst so richtig offiziell bekannt geworden, auch wenn zum Beispiel Donald Tusk gesagt hat, es überrascht ihn überhaupt nicht vor wenigen Tagen. Deswegen, das muss erstmal noch geklärt werden, was das eigentlich heißt in dem Zuge. Nämlich, es ist, ja, wie gesagt, durch erst ein paar Tage bekannt. Und ich habe da, du hast die Erwartung an die EU-Kommission oder insbesondere an den Rat und an Antonio Costa, dass daraus Schlussfolgerungen gezogen werden. In meinen Augen sollte erstmal geklärt werden, was bedeutet das rechtlich? Nicht, das ist offen interessanterweise, weil nämlich auch diese ganzen Gespräche nicht eingestuft sind formal. Also deswegen gibt es durchaus auch eine Debatte, ob das nicht sogar schlichtweg legal war. Also so bizarr einem das vorkommen mag. Und dann glaube ich, wenn dem wirklich so sein sollte, was ja auch schon einiges sagt über den Rat, dann, dass man sich zukünftig diese Regeln dringend ändert und dass mindestens der Außenminister, bei dem es sehr eindeutig ist, was er gemacht hat, dass der ab sofort nicht mehr zu den Außenministerräten eingeladen wird, sondern wenn überhaupt Ungarn dann noch eingeladen werden kann, dann, dass da jemand anders kommt, von dem nachgewiesen ist, dass er das nicht gemacht hat, ein Staatssekretär, irgendjemand anders. Das mal direkt dazu, aber das zeigt auch das Versagen von Kommission und Rat in der Vergangenheit, in dem Fall insbesondere vom Rat, dass sowas überhaupt über Jahre passieren konnte.
Krass. Müsste ein Journalist mal versuchen, direkt aus dem Rat zu berichten. So. Martha.
Dankeschön. Also ich möchte diese Frage doch nochmal unter dem Thema aufgreifen, Einmischung in den Wahlkampf oder die Wahlprozesse. Da gibt es nun ein Muster, ganz offensichtlich, wie sich die russische Regierung einmischt in die Ministerien, in die Regierung, auch in das öffentliche Leben. Und das ist auch in anderen Ländern schon geschehen und das wird es auch immer wieder geben. Das ist eine ganz große Schwäche, die wir tatsächlich hier identifizieren können. Aber die Institutionen, die eigentlich diese Risiken identifizieren müssen, die dann auch Maßnahmen ergreifen müssen, um uns davor zu schützen, die müssen entsprechend ausgestattet sein und die müssen den Willen und die Macht haben, um tatsächlich zu agieren im Sinne ihres Auftrages. Oder ob sie eben ganz einfach nur nach eigenem Belieben dann damit umgehen. Das ist wirklich so eine Kernfrage. Und das, was jetzt bei den europäischen Ratssitzungen geschehen ist, das ist ja tatsächlich erst vor ganz kurzem herausgekommen. Und jetzt wird es interessant sein zu schauen, wie die europäischen Gremien hier reagieren. Aber das muss dann auch eine angemessene Reaktion sein. Aber Überbringer dieser Nachricht, dieser Investigativjournalist, der sehr, sehr glaubwürdig ist und sehr gut gearbeitet ist, der ist angegriffen worden und der ist auch vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren zumindest schon mal immer wieder ausspioniert worden, überwacht worden. Aber das Entscheidende ist, ob jetzt etwas passiert oder ob das einfach toleriert wird in Ungarn, werden die Russen dazu aufgefordert oder ist es den Ministern und den Aufsichtsbehörden völlig gleichgültig? Gucken sie einfach weg, wenn so etwas passiert? Das ist die große Frage. Wie es eigentlich in unserem Land mittlerweile bestellt wird. Als Helsinki-Organisation, der es natürlich auch um freie und faire Wahlen geht, und natürlich die Beobachterrolle der OSZE in diesem Zusammenhang, geht es uns auch immer wieder um die Frage der Wahlintegration. Und der Integrität, besser gesagt, von solchen Wahlen und diesen Prozessen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht gedacht habe, wie weitreichend diese Einmischungen der russischen Seite sein können. Und das Aufsichtsgremium, das nationale Sicherheitsgremium Ungarn, hat sich bisher geweigert, sich das überhaupt anzuschauen. Die haben das überhaupt noch nicht mal intensiv beraten. Sie haben auch überhaupt gar keine Weisungen gegeben, keine Fragen gestellt, haben niemanden einbestellt, sich hierzu zu erklären, der aus der Regierung dazu vielleicht etwas zu sagen hätte. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, wie es verfolgt werden wird. Auch die Nationale Wahlkommission hat sich bisher nicht gerührt. Das heißt, es sieht so aus, dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind und die rechtliche Befugnis hätten, hier zu handeln, werden es wohl nicht tun. Aber die Journalistinnen und Journalisten, die tun ihre Arbeit und sie decken diese verheerenden Zustände auf. Und es ist ganz wichtig, dass alle anderen auch einen Blick darauf werfen, das im Auge behalten. Wie können wir nämlich auch dann diese JournalistInnen unterstützen? Ja, das ist natürlich auch wirklich ein sehr wichtiger Punkt, Daniel. Ja. Also ich möchte noch mal zu dem zurückkehren, was Herr Hofreiter gesagt hat. Dieses Dilemma, in dem wir da stecken. Wir erleben ja jetzt eine wachsende Zahl von Herausforderungen und die können wir auch nicht mehr nur im Rahmen der EU-Gesetze oder der EU-Zuständigkeiten behandeln. Das geht weit darüber hinaus. Und wenn es hier also um Artikel 2 Werte geht und die Umsetzung vom Artikel 7 und tatsächlich die Vertragsverletzungsverfahren, da gibt es ja schon die Möglichkeit, auch gegen strategische Korruption vorzugehen. Aber was macht man, wenn ein Mitglied des Europäischen Rates in Ist-Zeit einem Gegner der Europäischen Union quasi sensible Daten zuleitet? Ist das nicht auch die Erwartung seiner eigenen Regierung? Ist da nicht schon eine Billigung dahinter verborgen? Da hat man aber überhaupt gar keine Maßgabe, das zu bestrafen, das irgendwie zu handhaben. Und hier kommen wir dann zu einer Situation, wo natürlich die Europäische Union die eigenen Entscheidungen auch verteidigen können muss und entsprechend handeln muss. Aber wie wird die Integrität und die Wahrnehmung der Entscheidungsfindung der EU tatsächlich gewahrt bleiben können, wenn die EU plötzlich anfängt zu agieren außerhalb des EU-Rechts? Und wir können Ungarn auch quasi zu nichts zwingen oder wenn man sich die Berichte anschaut, dann stellt man auch fest, dass global Ungarn das Land gewesen ist, das am meisten die Demokratie zurückgedrängt hat, was also ganz tief gesunken ist in der demokratischen Praxis. Und 2027 ist dann vielleicht Ungarn auch das einzige Land ohne eine freie und demokratische Regierung. Das ist schon etwas, was auch die Integrität der Europäischen Union potenziell schwächen kann. Und das ist eine wiederkehrende Herausforderung in Ungarn. Also ein gemeinsames Interesse von uns allen. Judith?
Ja, vielen Dank. Da würde ich doch noch gern zwei, drei Sätze hinzufügen. Also es gibt schon mal eines, das recht positiv ist, nämlich dass wir jetzt ganz klar sehen, dass Russland interferiert. Das ist klares Wissen, das war schon seit Jahren auch bekannt, dass dieser Einfluss bestand. Wir wussten, dass die IT-Systeme, das System des Außenministeriums schon vor einigen Jahren gehackt wurde. Jetzt haben wir praktisch den Beleg, die Evidenz, wie das in dieser Angelegenheit funktioniert hat. Ja, und ich glaube, Marta hat da absolut recht. Die ungarischen Behörden, die internationalen Behörden haben nun die Verantwortung, da zu ermitteln, was das bedeutet. Ja, besten Dank. Naja, wenn wir uns jetzt die Fragen so anschauen, nächste aus den Zuhörenden, genau, die ganzen Tricks, die Orbán oder Fidesz dann am 11., am 12. April, pardon, aus der Kiste ziehen wird, ne? Unfaire Tricks und Maßnahmen. Und das wird dann bedeuten, dass die Wahlen nicht mehr frei sind. Sabine hat das gefragt, aber das stelle ich erstmal zurück. Reinhold hat nämlich da was sehr Wichtiges angemerkt, nämlich Ungarn zeigt ja, was demonstriert, was uns da in Deutschland blüht, ne? Was wir mit der AfD zu erwarten haben. Das sind ja gute Freunde Orbáns. Ne? Wenn man das sich mal anschaut, dann sieht man schon jetzt ein Zukunftsszenario in Deutschland. Er fragt also in die Runde, ob ihr dem zustimmen würdet. Und das ist im Grunde auch genau das, was passiert, wenn die Rechten an die Macht kommen. Und da ist auch, was Europa tun kann. Das ist ein bisschen eine provozierende Frage, ist richtig. Da möchte ich auch noch was hinzufügen. Weiterer Punkt. Wir haben jetzt auch nur noch 12 Minütchen. Aber Frankreich wurde erwähnt. Auch heute noch, bevor das Webinar begann, hatten wir ja die Schlagzeile bekommen, dass es Giorgia Meloni nicht gelungen ist, mit ihrem Referendum für die italienische Exekutive mehr Macht zu erwirken. Dann die Wahlen am Wochenende in Frankreich. Die extreme Rechte hat im Grunde keine großen Städte erobert. Ein paar Kleinstädte gut, aber gut, Trumps Leben ist gerade auch nicht so einfach, würde ich jetzt mal sagen. Also man kriegt schon den Eindruck, dass da ein bisschen ein Shift ist. Und das ist vielleicht eine konkrete Frage. Wohin gehen wir? Quo vadis? Gerade mit den ausländischen Regierungen. Scheint da ein kleines Lichtlein? Und stellen wir jetzt vielleicht doch fest, dass diese autokratische Bewegung nicht weiterkommt, dass Menschen sich wehren, und zwar erfolgreich, wie wir das auch gesehen haben, Frankreich, in Italien. Das möchte ich gerne haben. Daniel und Toni und dann vielleicht auch die anderen gerne. Danke.
Also in den letzten 16 Jahren war Orbán natürlich Vorbild für viele. Die Leute rund um Donald Trump, Steve Bannon und andere sind viele in Ungarn gewesen, haben sich sehr genau angeguckt, was er gemacht hat, wie kann man Checks und Balances aushebeln, und auch, welche Narrative haben funktioniert für Orbán. Und man muss ja sagen, wenn man sich anguckt, ne, was Donald Trump, was Project 2025 in den USA im letzten Jahr gemacht haben, da gibt es wahnsinnig viele Parallelen, wie man die Freiheit von Medien einschränkt, wie man Gerichte übernimmt, wie man Institutionen an sich reißt, und Demokratie abbaut. Und das sehen wir natürlich, ne, die Nachahmung in einer Reihe europäischer Länder. Lange gab es eine parallele Entwicklung zwischen Polen und Ungarn. Jemand wie Janez Janša in Slowenien sagt sehr offen, dass er sich inspiriert. Fico in der Slowakei und also es gibt genug Nachahmer und auch bei uns, die AfD biedert sich ja immer wieder an und lobt Orbán und das, was er macht. Und gleichzeitig können all diejenigen, die das nicht gut finden, natürlich von denjenigen lernen, die dagegen gekämpft haben. Ich denke, ne, wenn Peter Maggia am 12. April gewinnt, werden viele darauf schauen, wie hat er das geschafft, wie kann man gegen Illiberale, wie kann man gegen diese antieuropäischen Bewegungen gewinnen. Ich glaube, ne, viele schauen schon nach einer Weile, seit einer Weile nach Polen, wie das da funktioniert hat und ein Stück weit ja besser funktioniert hat, als an vielen Stellen in Ungarn, weil man schneller die Herrschaft der PiS beenden konnte. Und ich glaube, gerade die essentielle Rolle der Zivilgesellschaft, der Richterinnen und Richter, ne, die wir in Polen gesehen haben, der Frauenrechtlerinnen, die an diesem Kampf an vorderster Front beteiligt waren. Ich glaube, das sind Sachen, die Mut geben. Und wenn du jetzt sagst, ne, in welche Richtung geht es von hier aus, auch deswegen sage ich ja, dass diese Wahl in Ungarn so entscheidend ist, weil ich glaube, sie ein bisschen andeuten kann, wie die Geschichte andererorts weitergeht. Ne? Und schauen wir mal das positive Szenario an, wenn Orban abgewählt wird, wenn Donald Trump die Midterms, so wie er im Moment das aussieht, Ende des Jahres klar verliert. Vielleicht ist dann das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben mit diesem Rollback, wo man im Grunde vor jeder Wahl in der Europäischen Union Angst haben muss, weil Rechtsextreme, weil Feinde der Europäischen Union, weil Feinde des Rechtsstaats nur immer stärker werden. Ich glaube, das ist mindestens mal keine Selbstverständlichkeit, sondern man kann dem was entgegenstellen und das ist unsere Aufgabe, das zu tun.
Danke dir. Toni Hofreiter.
Neben dem, was Daniel gesagt hat, glaube ich, sollte man sich auch darüber im Klaren sein, dass die AfD, soweit ich sie erlebe, noch deutlich schlimmer wäre als das, was wir bei Orban gesehen haben. Ich halte erhebliche Teile der AfD für Hardcore-Faschisten. Und das, glaube ich, wäre nochmal was anderes. Und sie wären nicht nur deutsche Faschisten, sondern auch Faschisten in Deutschland. Deutschland ist ein sehr, sehr mächtiges Land. Und deshalb, glaube ich, muss man in Deutschland nochmal deutlich, deutlich vorsichtiger sein. Aber was wir alle tun können, ist von den Erfahrungen in Polen und Ungarn lernen. Und das sollten wir auch.
Danke dir. Jetzt kommen wir so langsam, so we are about to
Jetzt
close
sind wir
the
fast schon
first
am Ende unseres
session.
Seminars, aber da sind doch noch
So
einige
a few
Fragen.
questions. What was the
Sabine hat das ja
impact
erwähnt, ne, dieser
of
Zusammenhang mit JD Vance und CPAC,
CPAC, which is like,
die
conservative
Conservative Action
conference,
Conference.
that has now of course
Ne,
also
das hat ja auch damit
impacted
zu tun, was in Ungarn
globalization
passiert. Ne, sie hat da auf
claims.
diesen Zusammenhang verwiesen. Aber eine Frage jetzt an alle nochmal.
To everyone.
Benjamin Meyer asked a
Benjamin
question.
Meyer, and he asked,
Können wir
do
wirklich
you
sicher
feel
sein, dass
that
Peter Magyar
he
denn
wants to
den
restore the
Rechtsstaat wieder
Orban
einführen will
regime
und die
and return
Integrität des
to the
Systems, dass er
Orban
nicht einfach nur die
regime
korrupten
and
Netzwerke
therefore
aus
become
Orbáns Clique
Orbán?
übernehmen will und seine eigenen
Or
Spezies da postieren
does
will?
that
Ja,
Magyar says, I think
natürlich
it's
toll,
pressure to
dass
return in your
Orbán
regime
mal wieder vor jemandem
and
Angst haben muss, jedenfalls politisch gesehen. Aber wie kann man denn wirklich sicher sein, dass danach besser wird?
maybe to add to
Sehr
that
gute
question,
Frage.
very good question.
Lassen wir dem anschließen. Wie können wir denn sicher sein, wenn wir nicht sicher sind? Möchte da jemand sich äußern? Martha. Ja, gut, ich kann ja natürlich jetzt nicht für andere europäische, pardon, politische Parteien in Ungarn sprechen. Aber gut, ich lese schon, was da, ne, was die von sich geben, die Statements und so weiter. Und Peter Magyar, so klang es, dass er sich doch deutlich weiterentwickelt hat, was den Schutz der Rechtsstaatlichkeit betrifft. Vor 2 Jahren ist er ja aufs politische Podium geklettert in Ungarn. Und da kann ich mich gut erinnern, da sagte er, naja, das wesentliche Problem ist Korruption, Rechtsstaatlichkeit. Aber er hat da die Idee so ein bisschen weggewischt. Er kam aus einem politischen Kontext, in dem die Rechtsstaatlichkeit als Waffe galt, um die Politik in Ungarn anzugreifen. Also das hat er wirklich so ein bisschen vom Tisch gewischt und gesagt, er ist nicht so das entscheidende Problem. Aber heute, dass er sehr konsequent, sehr kohärent, Rechtsstaatlichkeit sei wichtig, auch die Institutionen zurückzuschrauben. Er sagte, wir werden das System von Checks und Balances zurückschrauben, oder wieder errichten, genauso wie die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie. Und das muss natürlich auch bewiesen werden. Ne? Wenn er die Chance dazu bekommt, die Gelegenheit, dann muss er echt zeigen, ne, dass den Worten auch Taten folgen. Und ja, wir sollten auf Polen schauen. Das wird uns lehren, wie es funktionieren kann. Also was sehr wichtig ist, Rechtsstaatlichkeit ist wirklich einer der Grundpfeiler unserer Gesellschaft, hat eine klare Bedeutung, verleiht den Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit. Sowieso jedem Akteur, ob jetzt zivilgesellschaftliche Organisationen, Richterinnen, Richter, Medien, Redaktionen und so weiter, das kann man einfach, da kann man nicht drauf verzichten. Und entsprechend genau muss das beobachtet werden, wie der Wiederaufbau denn erfolgen soll. Und die Europäische Kommission hat das bereits ganz konkret aufgeführt, ne, den berühmt-berüchtigten Konditionalitäten. in den Milestones, die da zu erreichen sind. Denn diese Meilensteine, die decken auch nicht alles ab. Es ist immer noch wichtig, dass der Regierung auf die Finger geschaut wird, dass sie nicht alles machen kann. Daher muss also auch die Zivilgesellschaft ihre Aufgabe übernehmen können, Journalistinnen, die Institutionen. Und das bedeutet dann, dass wir uns fragen sollten, wie resilient sind wir denn als Einzelpersonen und als Gruppen in der Gesellschaft? Und dann bekommen wir den Raum, in dem wir uns entfalten können. Ich sage es mal, Enabling Space. Und den müssen wir auch einfordern als Bürgerinnen und Bürger. Ein Raum, in dem wir unsere Rechte entfalten und wahrnehmen können. Aber zunächst mal muss ein Großteil des Schadens wieder bereinigt werden. Es muss ein Umfeld geschaffen werden und ein Rechtsumfeld, damit die Institutionen auch ihre Aufgabe können, wie sie es tun sollen. Die europäischen Institutionen sind hier auch ganz wesentlich. Mal schauen, wie die reagieren und wie man sicherstellen kann, dass den Worten auch wirklich Taten folgen. Ja, zum Schutz und Stärkung der Zivilgesellschaft gab es einige Fragen, auch die Rolle der Europäischen Union, ne? Die kann durchaus eine sehr starke Rolle sein. Daniel Egedüs, Daniel Freund und Judith Zeisler mit den Abschlussworten. Ja, vielen Dank. Also zunächst mal die Erwartungen. Da möchte ich doch so ein bisschen was dazu sagen. Natürlich kann mit einer einfachen Mehrheit da viel geschafft werden, aber die Staatslogik, die wurde ja geschaffen mit dieser Super Mehrheit, ne? Also der Macht, die Zuständigkeit, selbst wenn es die Opposition wird, wie die Regierung anführt, die hätte da gar nicht viel Spielraum. Aber dennoch ist es so, das muss man sehr genau beobachten, und dann können wir entscheiden, wie ernsthaft tatsächlich diese Aufgabe gestaltet wird. Es wurde auch letztes Jahr ganz klar vermittelt, eine Regierung unter Tisha der Opposition wäre, dass man der Europäischen Staatsanwaltschaft schon in der ersten Woche der neuen Regierung, des neuen Mandats beitritt. Und wenn das tatsächlich zustande kommt, dann wäre das ein ganz klarer Beweis, dass sie es ernst meinen. Und wenn da jetzt direkt zu Beginn des neuen Mandats, ja, die Dinge kriseln, gut, dann kann man wirklich auch unseren Bedenken recht geben. Aber ich stimme Martha dazu. Also Peter Maggia scheint da wirklich sehr lernfähig zu sein, ne? Er lernt sehr schnell. Und er scheint wirklich da sehr, sehr, sehr effektiv zu sein. Also der nimmt die Dinge in die Hand und er weiß, dass er durchaus ein demokratischer Anführer eines großen Projekts werden kann. Und schaut man sich jetzt an, die Grundlage der alten Oppositionsparteien, na gut, die haben ihn toleriert und haben gesagt, okay, wir stimmen für ihn, damit wirklich ein Regierungswechsel herbeigeführt wird. Schaut man aber andere Parteiensysteme in der Region an, insbesondere Polens System, da meine ich doch, wenn Peter Maggia hier mehr Ziele hat, ehrgeizigere Ziele hat, dann kann das wirklich sein, dass man die Pro-EU und Pro-Demokratie-Stimmen wirklich erfasst und dann vielleicht in eine Partei packt, die so in der Mitte ist. Und wenn er solche Projekte hat, dann kann er nur Erfolg zeitigen, wenn er wirklich den Schutz der Rechtsstaatlichkeit, der Grundrechte und des liberalen Konstitutionalismus wirklich ernst nimmt. Wir können nur hoffen, dass er das auch tut. Vielen Dank, Daniel Freund.
Also ich würde sagen, ich habe ja den Luxus im Gegensatz zu Martha, Judith und Daniel, dass ich nicht in Ungarn wähle. Insomit muss ich ihm sozusagen diesen Vertrauensvorschuss nicht geben. Und ich kann dann einfach nach dem Grundsatz funktionieren, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und wir werden ganz genau hinschauen, wenn es zu diesem Regimewechsel kommt. Liefert er am Ende. Und da geht es uns nicht um irgendwelche Versprechen oder tolle Ankündigungen oder selbst, dass Gesetze eingebracht werden, sondern es geht darum, was wird konkret implementiert, was wird umgesetzt, wie ändert sich die Realität. Und erst, wenn diese Veränderungen da sind, wenn die Rechtsstaatlichkeit wieder funktioniert, ne, werden wir da einen Stempel drauf machen und sagen, jetzt kann man guten Gewissens die entsprechenden Verfahren einstellen, die EU-Gelder umfänglich freigeben und so weiter. Ich glaube, über die Frage der Rechtsstaatlichkeit, wo, ne, Daniel hat es gerade gesagt, mit dem Beitritt zur Europäischen Staatsanwaltschaft sind Sachen angekündigt. Ich glaube, eine große Frage wird die Demokratie sein. Denn man muss ja sagen, dass TISA alles andere an Opposition platt gemacht hat. Es treten keine Grünen bei dieser Wahl an, es treten keine Liberalen an. Die Sozialdemokraten treten zwar an, aber haben keine Chance, ins Parlament einzuziehen. Das heißt, es braucht im Grunde, selbst wenn TISA gewinnt und die richtigen Sachen macht, braucht es natürlich auch eine Wiederbelebung der ungarischen Demokratie nach dem 12. April. Und ich glaube, das ist auch was, was wir uns anschauen müssen, was wir gerade auch als Grüne uns anschauen müssen. Denn bei aller Freude, die ich haben würde, wenn Peter Magyar diese Wahl gewinnt und das Orbán wegkommt, eine grüne Partei ist das nicht. Und ne, ich habe ihm zugehört am letzten Sonntag, 45 Minuten hat er geredet und er sagt da viele Sachen, die gut sind. Aber zu Klimaschutz, zu Umweltschutz, auch zu anderen grünen Themen, die uns bewegen, Gleichberechtigung und so weiter, habe ich da wenig gehört. Und ich glaube, das würde der ungarischen Demokratie gut tun, wenn auch das in Zukunft wieder mehr gehört wird.
Danke dir, Daniel. Judith, did you want to
Judith
come in?
hatte die Hand wurde runtergenommen, doch noch was anzumerken? Ja, danke. Ja. Daniel sagte das ja schon. Im Großen und Ganzen, was auch ich sagen wollte, aber ein Punkt vielleicht noch. Also wir sollten die Probleme nicht vergessen. Ne, die Menschen nehmen das ja wirklich ernst. Denn die Menschen haben ja wirklich umgedacht. Seit 2 Jahren etwa. Korruption wurde nicht mehr geduldet. Also das war schon ein deutlicher Shift in Probleme wie das Gesundheitssystem und der Lebensstandard. Da hat sich schon gezeigt, dass die Menschen hier massiv Probleme bekamen durch Korruption und daher wurde sie nicht mehr geduldet. Und dieses Jahr ist es auch so, dass ist einfach auch so, dass Menschen das Wort Rechtsstaatlichkeit auf einmal richtig verstehen und dass sie sich dafür einsetzen. Also ich glaube schon, dass das Ganze entscheidend ist. Und ich glaube, das repräsentiert auch die Denkweise der Menschen in Ungarn. Wenn man aber wirklich das institutionelle System abändern möchte, das ist nicht nur eine Frage des Willens. Daniel sagte es ja bereits hier, ist einfach die Frage einer einfachen oder auch konstitutionellen Mehrheit. Das heißt, einige der Institutionen, die können nicht einfach geändert werden mit einer einfachen Mehrheit. Das auch in dem Sinne wird das Ergebnis sehr wichtig sein. Die
Nur ganz kurz. Ich glaube, dass wir unabhängig davon, wie die Wahl ausgeht, unabhängig davon, was dann TISA, wenn sie wirklich die Wahlen gewinnen, machen, wir brauchen einfach deutlich schärfere Rechtsstaatsinstrumente und wir sollten den Fall einfach jetzt dazu nutzen, uns klar zu machen, die EU braucht Zähne gegen auch ihre internen Gegner und deshalb erwarte ich, auch wenn das in Budapest, was ich sehr hoffe, gut geht und wir da wieder eine prodemokratische und proeuropäische Regierung haben, erwarte ich von der Bundesregierung, von der Kommission, dass sie deutlich mehr macht, um die Rechtsstaatsinstrumente zu schärfen, dass es überhaupt nie mehr so weit nochmal kommt.
Super, vielen Dank dir. Das war nochmal wichtig. Ich ende das mal kurz noch auf Deutsch und sage einmal, dass man, wenn man sich dort die Eurobarometer-Daten anguckt, die Ungarn und Ungarinnen profitieren von der Europäischen Union. Sie fühlen sich europäisch weit mehr als Leute, die Viktor Orban unterstützen. Das, glaube ich, darf man auch immer nicht vergessen, dass auch Ungarn ein europäisches Land ist und dass wir in einer Situation sind, wo wir jetzt uns Instrumente überlegen müssen, weil wir nicht mehr 27 befreundete Länder sind, sondern offiziell ganz offen mit feindlichen Regierungen irgendwie gegeneinander arbeiten, schon eine ganz neue Qualität und ich stimme da Toni und euch allen auch zu, dass es da auch eine neue Qualität an Maßnahmen braucht. Und jetzt gucken wir auf den 12. April und ich drücke allen in Ungarn die Daumen, die da Wahlkampf machen und euch allen. Und ich will auch sagen, wir schauen da natürlich weiterhin und geben so viel Unterstützung, wie wir können. Und vielleicht noch ein letztes, das war dann dieses Europe Calling. Vielen Dank an die Dolmetscherin, vielen Dank an unsere Gäste. Und Europe Calling geht noch nicht in die Osterpause. Wir machen noch ein total spannendes Webinar mit Menschen aus dem Iran, Menschen aus Israel, Kurdinnen und Kurden, Palästinenserinnen, ganz viele Menschen, die gerade extrem leiden unter der Situation im Nahen Osten, und wir wollen denen eine Stimme geben. Das passiert entweder Mittwoch oder nächste Woche Montag. Wir wissen es noch nicht so ganz genau. Ihr kriegt dann die Einladung. Also Europe Calling macht weiter, noch vor Ostern und nach Ostern sowieso. Also alles Gute euch, einen schönen Abend und tschüss.
Danke, Max.
Schönen Abend.
Ciao.
Tschüss.